Was würdest du den Menschen mitgeben, wo der erste Punkt ist, um für sich im Leben eines Tages genauso zu sagen, egal was kommt, I'm ready?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das machst, was du liebst, was du gerne tust. Oftmals ist man vielleicht irgendwo und sagt, ich habe eben kein Vertrauen in diese Fähigkeiten, oder aber vielleicht ist man auf einem völlig falschen Gebiet. Und ich glaube, jeder hat vielleicht schon mal diese Erfahrung gehabt, wo man vielleicht plötzlich gelobt wird oder wow, das hast du jetzt gut gemacht. Und dann merkst du doch irgendwie, wie gut das tut und dass sich nur schon das motiviert. Ich glaube, da ist es extrem wichtig, dieses Vertrauen eben positiv zu nutzen, dass ich sage, okay, ich gestehe mir zu, dass ich irgendwo gut bin, und ich gestehe mir zu, dass ich irgendwo anders schlecht bin. Das ist bei allen so. Und da, glaube ich, das Potenzial zu finden, erstmal in erster Linie, ist das Schwierigste von allem. Weil wenn du darauf arbeitest, ja, dann hast du immer positives Feedback. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich gehe rennen,
ja,
und Einfluss von draußen wäre zum Beispiel, oh, es regnet. Ich wollte rennen gehen, aber es regnet. Und jetzt ist die Frage, wird der Regen mich so beeinflussen, dass ich sage, okay, nee, ich mach's nicht. Oder versuche ich das irgendwie im Kopf oder einfach auf mich so reinzulassen, dass ich sage, boah, jetzt erst recht, jetzt da, weil dieses Gefühl danach wird so gut sein, wenn ich zurückkomme und weiß, boah, trotz Regen bin ich jetzt laufen gegangen. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen diese kleinen Erfüllungsmomente, die einen wieder antreiben.
Hallo und herzlich willkommen bei der Ali Malocci Show. Heute mein Gast Joel Matli. Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Ninja Warrior im deutschsprachigen Raum und hat gerade vor kurzem in Österreich den Pokal abgeräumt. Wenn man ihn auf den ersten Blick sieht, denkt man, ihm ist der Erfolg in den Schoß gefallen. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass er kurz vor seinem Ruhm, vor seinem großen Sieg, einen der wichtigsten Wegbegleiter von heute auf morgen verloren hat und dadurch zur Spiritualität gefunden hat, um am Ende zu verstehen, dass wenn du erfolgreich sein willst in deinem Körper, du mit deiner Seele im Reinen sein musst. Wir haben gesprochen über Business, wir haben gesprochen über Sport und was es in dieser Welt wirklich bedeutet, einen eigenen Weg zu gehen, trotz Rückschlägen einfach weiterzumachen und ganz am Ende ganz oben zu stehen. Viel Spaß mit der Folge.
Im Leben gibt es oft Dinge, für die wir nur einen Versuch haben. Und dann gibt es Menschen, die immer wieder konfrontiert werden mit Dingen, die zum ersten Mal passieren, und sie schaffen damit umzugehen, und andere werden komplett konfrontiert mit unlösbaren Problemen. Ich frage dich deshalb, du hast dieses Ninja Warrior gewonnen, ziemlich beeindruckend, und du hast mir erzählt im Vorgespräch, wenn du da hinkommst und da ist so eine Stange, die du anvisierst, wo du hinspringen möchtest, die hast du davor so noch nicht gesehen, nicht mal damit gearbeitet. Und ich habe dich beobachtet, du hast das Ding sehr gut gemacht, extrem souverän. Und nicht nur einmal warst du damit konfrontiert, dass etwas vor dir ist, was du nicht kanntest. Wie trainiert man für Situationen, wo man keine Ahnung hat, wie die Situation danach ist im Leben? Oder halt in diesem Fall jetzt im Sport bei dir?
Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, aktiv den Kopf mitzunehmen im Training. Also ich trainiere jetzt nicht nur, damit ich trainiert habe oder damit ich irgendwie ein paar Gewichte stemme oder sowas, sondern ich trainiere eigentlich, um mehr über mich selber zu lernen. Und ich glaube, das ist so gerade für Ninja Warrior und für solche Sachen ist es so wichtig, dass ich mir Gedanken mache, bevor ich mein Training starte. Okay, was will ich herausholen? Oder wenn ich einen Sit-Up mache zum Beispiel, ganz einfache Übung, die kann man auf so viele verschiedene Arten machen. Und wenn ich jetzt bei diesem Sit-Up den Fokus voll auf meinen Bauchmuskel habe, dann peile ich den 100-mal effizienter an, als wenn ich einfach ein Sit-Up mache, um irgendwie kurz der Ellbogen ans Knie hochzubringen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich da von innen nach außen arbeite oder einfach das mache, dass es gemacht ist. Und das ist sehr wichtig für die Effizienz einerseits und eben um dieses Einschätzen des eigenen Körpers. Und das hilft dann auch, dass ich weiß, in diesen schwierigen Situationen, was sind meine Stärken, wo muss ich aufpassen, wo muss ich vielleicht länger Pause machen, weil ich mich sehr, sehr gut einschätzen kann, weil ich kenne, wie ich reagiere in solchen Situationen.
Ach so, weil ich erlebe in der Welt immer wieder, dass die Menschen sagen, wie kann ich mich auf die Herausforderungen da draußen einstellen? Und ich sage immer, du weißt ja nicht, was morgen passiert. Du kannst aber an dir arbeiten, dass du eine Flexibilität in deinem Tun hast, dass du deinen Werkzeugkasten kennst. Ist das bei dir genau dasselbe, wenn du sagst, deinen Körper zu kennen, dass du quasi deinen Körper und deine Möglichkeiten als eine Art Werkzeugkasten für dich immer verbesserst, um dann auf die Tools zuzugreifen, die du dann brauchst, bei dem einen Sprung oder bei dem einen Move, der kommt?
Ja, einerseits sicher diesen Werkzeugkasten, dass du zurück aufs Training greifen kannst und denken kannst, hey, das habe ich schon mal gemacht oder ich weiß, dass mein Körper das kann. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich, es hat extrem viel eben durch dieses Training mit Vertrauen in sich selbst zu tun, dass ich offen bleibe, dass ich sage, okay, vielleicht ist das etwas, das ich noch nicht gesehen habe, vielleicht ist es etwas, das mir einfach oder gut liegen wird, vielleicht nicht, aber was ich weiß, ich kenne meinen Körper, ich versuche Meister über diesen Körper zu sein, so gut es geht. Und klar, das geht nicht immer gleich gut, aber ich versuch's und ich weiß, ich habe dafür gearbeitet und deshalb komme, was will er quasi. Ich bin bereit. So dieses Mindset, dass ich Vertrauen habe in mich selbst, weil das Problem ist tatsächlich, wenn ich ein bisschen zögere oder diesen Gedanke habe, oh, was passiert denn? Oder ich weiß nicht recht, ob ich es schaffe.
Also wenn der Kopf einsetzt.
Genau.
Ja, dann ist...
Dann ist es extrem schwierig, dann das wirklich auch durchzuziehen. Und ich glaube...
Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey Joel, ich habe kein Selbstvertrauen. So was muss ich machen. Menschen wollen sich immer von außen motivieren lassen.
Ja.
Ja, und dann gehen sie zu irgendwelchen, keine Ahnung, Gurus, bekommen eine Stunde Motivation und zwei Minuten später ist alles wieder weg.
Ja.
Was würdest du den Menschen mitgeben, wo der erste Punkt ist, um für sich im Leben eines Tages genauso zu sagen, egal was kommt, I'm ready?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das machst, was du liebst, was du gerne tust. Weil oftmals ist man vielleicht irgendwo und sagt, ich habe eben kein Vertrauen in diese Fähigkeiten, oder aber vielleicht ist man auf einem völlig falschen Gebiet. Und ich glaube, jeder hat vielleicht schon mal diese Erfahrung gehabt, wo man vielleicht plötzlich gelobt wird oder wow, das hast du jetzt gut gemacht, und dann merkst du doch irgendwie, wie gut das tut und dass sich nur schon das motiviert. Und
viele sagen aber dann sehr oft, ach, das war nur Glück. Ja,
ja, ja.
Also die meisten Menschen trauen sich das gar nicht zu, dass sie das Lob zulassen.
Ja. Ich glaube, da ist es extrem wichtig, dieses Vertrauen eben positiv zu nutzen, dass ich sage, okay, ich gestehe mir zu, dass ich irgendwo gut bin, und ich gestehe mir zu, dass ich irgendwo anders schlecht bin. Das ist bei allen so. Und da, glaube ich, das Potenzial zu finden, erstmal in erster Linie, ist das Schwierigste von allem. Weil wenn du darauf arbeitest, dann kannst du, ja, dann hast du immer diesen positives Feedback. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich gehe rennen, und da der Einfluss von draußen wäre zum Beispiel, oh, es regnet. Ich wollte rennen gehen, aber es regnet.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, oder jetzt kommt es auf mich drauf an.
Ja, klar.
Hab ich ein klares Ziel vor Augen? Ich sage, ich will rennen, weil ich in 2 Wochen einen Marathon laufe oder was auch immer. Oder weil ich meine Fitness jetzt unbedingt wieder ready bekommen will für den Sommer, was auch immer. Und jetzt ist die Frage, wird der Regen mich so beeinflussen, dass ich sage, okay, nee, ich mach's nicht. Oder versuche ich das irgendwie im Kopf oder einfach auf mich so reinzulassen, dass ich sage, boah, jetzt erst recht, jetzt da, weil dieses Gefühl danach wird so gut sein, wenn ich zurückkomme und weiß, boah, trotz Regen bin ich jetzt laufen gegangen. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen diese kleinen Erfüllungsmomente, die einen wieder antreiben.
Ich habe 2016, bin ich im Oktober einen Halbmarathon gelaufen in Graz.
Boah.
Ich weiß meine Zeit nicht mehr, aber ich bin beim Halbmarathon meine beste Zeit ever gerannt, die ich im Training nicht einmal hinbekommen habe. Und ich weiß aber noch, das Training war so ein Stufenplan, das war so eine App, die ich mir besorgt hatte. Und ich wusste, ich habe so viel zu tun, ich muss diesen Plan umsetzen.
Ja.
Und da war es egal, ob es geregnet hat. Es war egal, ob ich wenig oder genug geschlafen hatte.
Ja.
Ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe dieses Ziel und ich mache das jetzt einfach und fertig. Und da war auch wieder dieses Ding, wenn du das Ziel hast und du setzt einen Schritt vor den anderen, dann realisierst du, dass du ungefähr 90% der Dinge, die da draußen in der Welt passieren, kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Aber die 10%, die du ausmachst, die hast du voll im Griff. Du hast vorher gesagt, du musst etwas tun, was du liebst.
Mhm.
Und dann natürlich hart trainieren.
Mhm.
Also jetzt nur, weil du es liebst, herumzuspringen zum Beispiel, wird es nicht passieren. Ja. Das heißt, du musst trainieren, du musst in der Meisterschaft hin. Wie hast du entdeckt, was du liebst? Weil das, was also, du tust, nur ganz kurz als Hintergrund, da muss man ja richtig was investieren, damit man in dem Bereich gut wird. Das ist nicht so, dass man sagt, ich liebe es und das war's, sondern da muss man ja wirklich viel tun. um auch erfolgreich, große Erfolge zu haben. Wie hast du das entdeckt?
Also eigentlich ist es so ein bisschen, nicht ein Problem, aber eine Schwierigkeit, die ich schon immer hatte, dass ich sehr vielseitig unterwegs bin. Mhm. Und
das kann ein Problem sein.
Sehr tatsächlich,
oder? Wenn du zu viel kannst,
man will das machen, man will dort dabei sein. Und für mich, als ich dieses Ninja Warrior entdeckte, war so, wow, es gibt etwas, wo ich irgendwie alles zusammenbringe.
In welchem Alter warst du denn?
Das war erst vor, was war das, Anfangs 2018, also Wahnsinn, noch nicht so lange her.
Du hast erst vor 4 Jahren entdeckt, dass es diese Ninja Warrior Fernsehen gibt, wo die Leute halt wirklich wie Ninjas halt. Ja.
Ich habe halt mein Leben lang davor Fußball gespielt und konnte mich da, ich war immer ambitioniert, schon immer, und wollte klar Fußballer werden, hatte aber da das Problem, dass es eben immer, es gab noch die Uni mit dem Sport da nebenbei, dann wollte ich unbedingt nach Amerika reisen, wollte da Football spielen, weil es vor Ort einfach mega Hype war, und wollte alles ausprobieren, und alle anderen, die auf dem gleichen Niveau spielen wollten, die hatten diesen Tunnelblick Fußball, und manche, ich habe oft gedacht, wow, das ist so schön, wenn die diesen Fokus haben, und die machen das wahrscheinlich dann irgendwann besser als ich, aber ich habe auch erlebt, dass da teils dann Burnouts oder irgendwie, wenn die Erwartungen nicht eingetroffen sind. Und bei mir war es dann so, dass ich eben mit diesem Allround immer so weiterlebte und als Allround-Sportler eigentlich alles versuchen wollte. Und jetzt momentan, wenn ich trainiere, da gehe ich nicht nur in Ninja-Hallen, sondern wie gesagt, ich versuche diesen mit, ich gehe schwimmen, ich gehe surfen, Sachen, die man sagt, okay, das hilft doch nichts für Ninja Warrior, aber ich sage, hey, ich arbeite an dieser Kenntnis über meinen eigenen Körper.
Ich wollte aber gerade sagen, alles hilft, also allein wenn du surfen gehst, das Thema Balance.
Genau.
Du lernst unfassbar viel eigentlich. Also,
genau, und das ist eben das Schöne, ich kann so vielseitig sein und überall halt immer pushen, dass ich natürlich Vollgas gebe, also nicht irgendwie jetzt einfach nur mal kurz irgendwie ein bisschen ausschwimmen gehen, sondern ich versuche dann wirklich mich zu pushen, aber ganz verschiedene Sachen machen und trotzdem dieses Ziel verfolgen. Also alles so kleine Stücke, die zusammenkommen, so ein Puzzle, und das hilft mir für Ninja Warrior. Und dann kommt noch der mentale Aspekt, der Entertainment-Faktor, also es ist so ein gesamtes Package, das mich fasziniert.
Du hast ja, wenn man sich deinen Lebenslauf ansieht, du hast in St. Gallen studiert, Bachelor gemacht, hast Master gemacht, Unternehmensführung, glaube ich, und Business Administration, also jetzt auch nicht die leichtesten Studien. Parallel dazu das ganze Thema, dich vorbereiten auf diesen großen Wettkampf von Ninja Warriors. Jetzt würde man sagen, na gut, der Junge ist noch jung. Der hat in seinem Leben noch keine Krise erlebt. Ich habe dich vorhin gefragt, ob ich darüber sprechen darf. Und du hast gesagt, ja, du hast deinen Vater wahrscheinlich viel zu früh verloren. Ja. Du hast erzählt, dass er immer an dich geglaubt hat. Und immer gesagt hat, du wirst das hinbekommen. Ich habe sogar über dich gelesen, dass du eine Zeit lang nach seinem Tod, als er verstorben ist, das war ein Krebs, glaube ich, dass du als Klingelton seine Stimme hattest, wie er dir sagt, du schaffst das. Was tut man neben Studium und Vorbereitung auf diesen Mega-Wettkampf, wo man sagt, das ist es, und dem Verlust wahrscheinlich von einem der größten Mentoren in seinem Leben, um auf Schiene zu bleiben? Wie macht man das, dass man nicht plötzlich sagt, ich kann jetzt nicht mental, das ist zu hart, ich brauche Pause. Wie hast du das gemacht, dass du weitergemacht hast?
Ich habe mich also ziemlich früh gefragt, also erstmal, es war definitiv nicht so, dass ich da direkt nach seinem Tod aufgestanden bin und gesagt habe, doch, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt erst recht. Ich habe etwa einen Monat, ich bin ins Training gegangen, weil ich das weitermachen wollte, und war im Gym, habe begonnen zu weinen, bin zusammengebrochen. Das war einfach eine Zeit, ich konnte nicht, es ging nicht, also es ging wirklich nicht. Und dann, ich konnte auch nicht gut drüber reden. Also es war auch sehr schwierig, weil ich war derjenige in der Familie. Wir wussten die Diagnose, und die Diagnose wurde auch immer schlechter. Aber ich glaube an Wunder.
Und ich auch.
Ja. Und ich war überzeugt, sogar als ich bei ihm am Sterbebett lag, ich war überzeugt, dass es nicht geschehen wird, dass er genau diejenige Person ist, die das schafft. Weil er mir das immer so mitgegeben hat, diesen Kämpfergeist. Und er war tatsächlich auch als er schon fast nicht mehr sprechen konnte in der letzten Nacht, da ist er plötzlich wieder aufgesessen. Und vorher mussten wir ihm immer ziehen und helfen. Und er ist aufgesessen und hat gesagt, ich habe gesagt, oh, ey, nicht so schnell, ich helfe dir, ich helfe dir. Dann hat er irgendwie gesagt, ich bin auch ein Ninja. Und einfach das, einfach so.
Er hat immer schön ist das?
Er hat, und ich dachte, ich spinne. Und das war einfach so, so habe ich ihn in Erinnerung. Und das habe ich irgendwann an mir gesagt, hey, du hast jetzt dieses eine Leben. Du, ich hab auch, klar, in solchen Situationen überlegt man sich auch, soll es weitergehen? Also das tatsächlich, ich war wirklich da an diesem Moment. Und dann sag ich mir halt, ja, was sagt er jetzt von da oben? Was sagt er mir? Und ich wollte seine Zufriedenheit. Ich war extrem, bin immer noch extrem inspiriert von seiner Zufriedenheit, die er nach außen ausgestrahlt hat. Immer. Seine besten Freunde haben teils nicht erkannt, dass es ihm so schlecht ging, weil er einfach diese Ruhe, Zufriedenheit, er war noch keine 60 und hatte einfach immer gelebt. Und ich habe versucht, mir das vorzunehmen, dass ich das weiterlebe, dass ich hier und jetzt einfach diesen Moment weiterlebe und ich will nicht sagen für ihn, aber weil er es auch so gewollt hätte. Er würde jetzt da oben sagen, mach weiter, mach dein Ding. Ich bin stolz auf dich und ich weiß, dass du noch ganz viel erreichen kannst. Eher so, anstatt du musst jetzt lange noch irgendwie rumtrauern. Also es ist einfach so, es ist viel einfacher gesagt, jetzt auch jetzt, wo ich ein bisschen offener drüber sprechen kann, aber es ist schon diese Dankbarkeit, einfach all diese positiven Dinge, die ich erleben durfte. Ich habe mit vielen gesprochen, die mir gesagt haben, hey, wieso ausgerechnet du? Ich kannte dich und deine Beziehung zu deinem Vater und ich habe niemals die gleiche Beziehung zu meinem Vater. Ich sehe den teils gar nicht oder ich habe den von Kindern gar nie eine richtige Beziehung gehabt. Und allein das, dass ich diese Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte und dass er mir so viel auf den Weg gegeben hatte oder allgemein auch dieses Familien-Feeling, das ich erleben durfte. Wir waren alle einmal noch ein Jahr vor oder knappes Jahr vor seinem Tod noch zusammen als Familie nach Thailand gegangen.
Geil.
Und das war so, es hat nicht danach ausgesehen, dass es klappen wird.
Ja.
Und trotzdem sind wir plötzlich alle da in Thailand und es geht ihm gerade in diesem Moment so gut, dass er es genießen kann. Ja, und
super.
Es war einfach so, wir schauen jetzt noch zurück an diese Zeit und denken einfach, wow, das war etwas vom Schönsten überhaupt. Und ich glaube eben, dass ich da einen Strich gezogen habe und gesagt habe, okay, ich muss einerseits die Trauer zulassen, aber für mich ist das wie ganz viel Liebe, die ich empfinden durfte, diese Trauer, die halt jetzt noch weiterlebt und so einfach versuchen, das in positive Energie umzuwandeln, in dieses eine Leben, das ich jetzt noch möglichst viel rausholen möchte. Und das, glaube ich, hat mir extrem geholfen.
Eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. 2 Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftistjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind.
Sogar diese Erkenntnis, dass man auf den letzten Zügen sogar sich aufsetzt und sagt, ich bin auch ein Ninja Warrior. Da habe ich ganz Gänsehaut gerade gehabt. Das ist so eine Inspiration. Bist du spirituell? Glaubst du an irgendwas?
Also ich...
Und war das immer schon so?
Ich hatte schon immer... also früher bin ich aufgewachsen und jeden Abend haben wir gebetet.
Ah, total schön.
So bin ich eingeschlafen und wenn ich das irgendwie mal machen kann, würde ich das wahrscheinlich auch meinen Kindern weitergeben wollen.
Es ist cool. Ich mache das auch mit meiner Tochter.
Weil ich habe das tatsächlich ja, es gab von Anfang an immer diese spirituelle Seite noch, dass ich früher vielleicht, wenn ich irgendwie verliebt war oder ja. so, und da war ich, keine Ahnung, 13 und war zu cool, um dann irgendwie zu sagen, ja, ich bin verliebt oder ja. so, und dann am Abend so im Bett und so.
Ach, hoffentlich bitte, liebt sie mich auch.
Bitte kommt, mach doch, dass sie mir morgen vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt oder also. So. Und das, da glaube ich tatsächlich, ja, ganz, ganz, ganz fest an eine höhere Kraft. Und was bei mir ganz speziell war, ich war viel schon alleine unterwegs. Mhm. Wie gesagt, einerseits, weil ich eben diese Spiritualität auch suche manchmal. Mhm. Ich bin auch gerne mal alleine, ich bin sehr gerne unter Leuten, aber auch mhm. gerne mal alleine. Und für mich war es notwendig, dass ich bin ein halbes Jahr nach dem Tod meines Vaters bin ich einen Monat lang auf Teneriffa gegangen. Mhm. Und einerseits habe ich mich mit einem vollen Sportprogramm zugedröhnt. Das mhm. war schon ziemlich auch wahrscheinlich irgendwo durch Ablenkung.
Durch Ablenkung, ja klar.
Aber ich ging dann auch so, zum Beispiel, ich renne diese Berge hoch und mache mich wortwörtlich, mache ich wirklich fertig. Also ich gehe voll ans Limit.
Also leer, du
genau.
bist leer
danach. Und dann bin ich da oben und du siehst in die Weite das Meer, diese unendliche Weite, und ich schreie da raus, und das, wow. das war so, das musste einfach raus, und das war ein Moment, wo ich so nahe war bei meinem Vater. Das war unglaublich. Also ich bin da runtergegangen und hatte genau diese positive Energie. Mhm. Also ich war extrem traurig, ich habe da oben geweint, geschrien, aber es hat so gut getan, und ich bin runtergegangen und dachte, wow, jetzt geht's los. Wir zusammen. Und das war, ja, und da glaube ich ganz fest an eine höhere Macht oder irgendetwas, dass da schon noch was anderes im Spiel ist.
Wenn man dich das erste Mal googelt.
Ja.
Also ich kann euch allen jetzt nur, Männern und Frauen, sagen, wenn ihr das Ganze hört, den Podcast, bitte seht euch das Video an. Da sitzt gerade jemand, der sieht aus wie aus dem Fernsehen. Ja, also sorry. Und du hast auch gearbeitet als Model und das Ganze, muss man auch ja. sagen. Der Joel, den man im Fernsehen kennt, dieser mhm. Erfolgsmensch. Mhm. Und der, von dem du mir jetzt gerade erzählt hast, der darauf mhm. rennt, der sich vielleicht ablenkt mit dem Sportprogramm, der dann da oben ankommt, komplett ausgepowert, schreit, aber komplett verbunden ist. Mhm. Ist das dieselbe Person? Beide?
Das ist dieselbe Person, ja. Ich glaube definitiv. Das Ding ist natürlich schon, dass ich das eine eher für mich behalte oder einfach. Mhm. Es ist schwierig, weil gerade wenn man so Sachen teilt, ich will kein Mitleid oder ich will nicht irgendwie. Okay. Ja, dass man denkt, wow, der hat es extrem schwierig oder sowas. Und ich fand es auch nach einigen Gesprächen mit meinen besten Freunden, das hat mir extrem geholfen. Aber das Problem ist, wenn du das dritte Mal dann zurückkommst und denkst, hey, ich möchte reden, du weißt ja selber, dass die für dich da sind, aber es kommt dir einfach selber so schwierig vor, weil du denkst, ich kann jetzt nicht schon wieder mit dem Thema kommen. Aber eigentlich hättest du noch 1000 Gespräche, die du okay. führen möchtest, weil du erzählen möchtest, wie stark die Verbindung zu deinem mhm. Vater war oder was genau du vermisst oder mhm. wie es dir gestern ging, als mhm. du nochmal vor seinem Foto zusammengebrochen mhm. bist. Und das ist nicht ganz einfach. Und da habe ich schon versucht, da irgendwo mit mir selber klarzukommen. Und für das hat halt gerade in dieser Phase die Natur und eben, ich ging ans Meer, weil das war ein Ort, wo als kleines Kind habe ich Angst gehabt, weil mein Vater da am Horizont auf der Matratze liegt, in der Sonne auf dem Wasser, ja. im Meer. Und ich dachte immer, wow, wenn jetzt ein Hai kommt oder wenn irgendwie.
Ja, alle haben diese Angst, ja, ja.
Oder? Und einfach diese Weite vom Meer. Und das gibt so eine Kraft auch beim Surfen, das zu spüren, diese Kraft der Natur. Das sagt einfach, das zeigt einem auch, wie klein wir eigentlich sind. Mhm. Und ja, wie alles um einen herum vielleicht ja oftmals viel zu viel Wichtigkeit auch bekommt. Und das hat mir extrem gut getan, einfach dieses Gefühl, da mit mir selbst im Reinen zu sein, dass ich sagen kann, okay, das ist die Situation. Es ist sehr schwierig, das zu akzeptieren. Mhm. Aber ich versuche, oder mein Ziel ist es, das Beste daraus zu machen.
Der Fokus von uns Menschen als integrierter Teil der Natur hilft uns, glaube ich, auch, unsere Probleme einfach anders zu betrachten. Es gibt so ein total lustiges Poster, so ein Meme im Internet irgendwo, da siehst du so die Milchstraße, das Universum, ja, dann so ein Pfeil, so das ist jetzt irgendwie deine Galaxie und da ist die Erde, ja, und da sitzt gerade jemand, der sagt, verdammt, meine E-Mails funktionieren nicht. So, ist doch egal, so, ja, Alter, genieß dein Leben, geh raus, geh spazieren, so, ja, so, weiß nicht, schau dir einen Baum an oder so. Du bist jemand, wenn man sich ansieht, Ninja Warriors. Ah, andere Frage. Mhm. Wie war das Gefühl, als du wusstest, du hast das Ding gewonnen? Also als du wusstest, ich habe damals diesen Traum gehabt, ich habe das gesehen. Mhm. Shit, das ist es, das will ich machen, jetzt macht alles Sinn. Mhm. Dann gewinnst du das Ding. Wie war das?
Es war natürlich Gänsehaut pur. Also es war tatsächlich einfach nur, ja, mein Smile war hier oben.
Ich habe es gesehen.
Es war wirklich so, ich das konnte gar, also es war so ein richtiger Hype, aber es war auch eine extreme Entlastung in diesem Moment natürlich.
Wirklich?
Ja, weil man ist an diesem Tag und über diese Zeit ist man sehr angespannt, um diesen Fokus zu halten. Und ich weiß ganz genau, es ist mir nicht immer gelungen, es wird mir nicht immer gelingen. Es können sehr kleine Dinge sein, die da einen Unterschied machen und etwas passieren kann. Und da einfach da oben zu sein und denken, hey, es hat jetzt gereicht. Ich hatte beim Seilen einen kleinen Fehler, aber ich habe durchgezogen, weil ich weitergemacht habe. Und es hat gereicht. Und das war für mich so eine Riesenerfüllung. Und in diesem Moment, ja, unbeschreiblich natürlich.
Leute, schaut euch bitte das Video an. Der Herr grinst gerade über das ganze Gesicht. Ab wann hast du gewusst, du gewinnst das Ding? Ab wann warst du dir sicher, ich gewinne das Ding?
Sicher war ich mir. Also ich habe halt eben, wie du sagst, ein halbes Jahr lang, jeden Tag wachst du auf und du hörst als erstes, du gewinnst das Ding.
Von deinem Vater, die Stimme, ja, im Wecker, ja.
Und du beginnst es zu glauben und du beginnst es zu leben auch. Und du beginnst dein Training darauf auszurichten und dein ganzen Lebensstil auch. Und dann bist du da und gleichzeitig eben, die Halle war heiß, ich musste als Letzter starten. Irgendwie, ich wusste, dass der vor mir sehr weit gekommen ist und dann ist der Druck einfach enorm, weil jetzt nochmal abliefern. Du hast schon dreimal abgeliefert davor in den Stages und du musst jetzt nochmal abliefern und dann auch eben diese, ich habe ihn nach der Stage 3, das ist die Stage vor dem Seil noch, habe ich extrem viel rausgelassen, aber dann musste ich mich nochmal sammeln und sagen, hey, jetzt ist es soweit, jetzt kommt dieses Seil noch. Und was ich geschafft habe und deshalb glaube ich auch, dass es gereicht hat, war, dass ich eben nicht sicher war in dem Moment, aber auch nicht unsicher. Ich wusste, ich kann es. Ich wusste, aber ich habe mich noch nicht oben jubeln gesehen. Das nicht, weil ich war noch im Moment.
Also du warst ergebnisoffen.
Ja.
Was kommt, kommt.
Genau. Also ich war überzeugt, dass ich es schaffen kann. Ich hatte diese Sicherheit.
Ja.
Und dieses Vertrauen, dass jetzt der Moment ist, jetzt geht alles auf. Aber was mega gefährlich ist, ist, dass du, wenn du, bevor du quasi diesen Buzzer drückst, schon daran denkst, in dem Moment, jetzt bin ich schon da vorne. Weil dann bist du nicht mehr im Moment und dann kann im Moment halt sehr, sehr viel passieren. Eine Unachtsamkeit und alles ist vorbei. Und das hatte ich auch in anderen Runs schon erlebt, dass das eben, man denkt, boah, jetzt habe ich jemanden überholt oder was auch immer und bin da vorne dabei und jetzt wird alles klappen und sehe mich schon da vorne, aber habe irgendwie einen Schritt verpasst oder irgendwie irgendeine kleine Unaufmerksamkeit. Und ich glaube, es ist diese Mischung, dass ich eben diese Sicherheit hatte, aber trotzdem wusste, ich muss bei mir bleiben. Ich bin noch nicht da oben, aber ich werde gleich da oben sein. Und dann natürlich auch eben einfach an diesem Tag dass es einfach, heute ist mein Tag, heute klappt es, das habe ich ziemlich früh schon gespürt.
Wow.
Und ich habe irgendwie nichts an mich herangelassen, da wären tausende Faktoren gewesen, die dir sagen können, okay, scheiße, jetzt musstest du nochmal hoch irgendwas holen, hast den Fokus vielleicht nicht gehalten oder jetzt kommt da noch jemand und will ein Interview oder jetzt ist die Halle so heiß, dass wir neu noch irgendwie Handtücher brauchen, um die Hände abzuputzen, das hatte ich noch nie oder einfach diese, es gibt tausend Faktoren, die man nennen könnte, wo man sagt, hey,
genau deshalb habe ich den Fokus verloren.
Genau, und da, oh, das war eine Riesenablenkung oder mit dem habe ich nicht gerechnet und ich habe halt nichts dran gelassen. Ich war in meinem Ding, in meinem Tunnel, hatte dieses Flow-Erlebnis, geil, wo einfach alles läuft. Und
wie bist du zum Flow-Erlebnis gekommen? Also ja, wenn du das jetzt dekodieren müsstest, was war so Dinge, wo du gesagt hast, die Dinge sind gut gelaufen, damit ich dann bei mir war?
Ja. Es gibt vor, also im Finale gibt es Stage 2 und 3 sind direkt aneinander. Stage 2 ist auf Zeit und 3 ist dann sehr schwierig, handellastig, ausdauerlastig und die ist nicht mehr auf Zeit. Und ich hatte da einen extremen Switch. Ich weiß ganz genau, dass ich vor dem zweiten Buzzer da habe ich nochmal so ein bisschen Show gemacht und dann war für mich, bumm, jetzt fertig. Mit diesem Buzzer, der mir die Tor, die Türe geöffnet hat für Stage 3 quasi, war so, okay, du weißt ganz genau, dass jetzt alles abrufen musst. Du musst alles abrufen, dass es funktioniert.
Also im Kopf ein kompletter Switch.
Ein kompletter Switch. Also ich sehe das auch, wenn ich die Aufnahmen anschaue, ich sehe das in mir. Das sind die Leute herum, die denken, jetzt komm Vollgas, vielleicht noch jemand, der irgendwie eine Faust geben will oder was auch immer. Nichts mehr. Ich war bei mir und habe einfach genau gewusst, ich muss jetzt effizient sein, ich muss mein Ding durchziehen, so quasi this is your moment, bleib jetzt einfach bei dir und ich sehe die Aufnahmen auch, ich bin da zwischen den Hindernissen runter, ich bin bei mir, ich sage mir selber so quasi, ja, es ist soweit.
Ah, geil, okay.
Und ich habe alles ausgeblendet, nichts, und ich war auch eben bis zum letzten Hindernis war ich da noch nicht beim Buzzer, sondern ich war noch da bei mir und das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist wirklich so dieses Erlebnis, dass du zu 100% weißt, jetzt rufe ich mein Potenzial ab und das ist unglaublich, also ich hatte das so Wahnsinn. Tatsächlich noch nie erlebt und dass das dann eben alles aufgeht, auch jetzt denke ich manchmal so, ist das wirklich passiert, weil irgendwas ist doch immer schief gelaufen und irgendwas passiert doch immer.
Aber nicht in dem Moment.
Und in dem Moment, ja, es war wirklich einfach wunderschön auf eine Art und eben dieses Ausblenden von allem anderen. Das,
wie ist das? Ich erlebe das oft bei Menschen, die große Ziele haben, die sagen, das ist es. Wenn sie dann dort angekommen sind, fallen sehr viele in ein Loch. Sehr, sehr viele, weil sie irgendwie so dieser Klassiker, wenn ich diese Uni geschafft habe, wenn ich auf den Gipfel geklettert bin und dann erreichen sie das viel zu früh, nicht mit 100, sondern halt, keine Ahnung, mit 20, 30, 40. Wie gehst du damit um, dass du dieses riesige Ziel eigentlich so gut erreicht hast? Ist das für dich jetzt mental so, oh shit, was nehme ich mal als nächstes für ein Lebensziel? Bist du gar in so einer Sinnkrise oder, oder wie gehst du damit um, weil du das jetzt quasi erreicht hast?
Also einerseits, klar, eben, ich bin extrem dankbar, dass es so aufgegangen ist. Und gleichzeitig eben, wie du sagst, es ist schon nicht ganz einfach, weil man beginnt zu vergleichen, oder? Man beginnt zurückzudenken und sagen, oh, wie fit war ich da? Und manchmal fühle ich mich jetzt momentan schlechter, wenn ich daran denke, dass ich nicht in der gleichen Form bin. Weil ich hatte danach schon auch eben Überlastungsprobleme, so ein bisschen mit dem Rücken zu kämpfen lange.
Ah, okay.
Und dann siehst du dich und denkst, boah, ich will wieder dahin. Und das ist aber auch ein Ansporn, eben dieses Gefühl erlebt zu haben, macht mich jetzt persönlich, gibt mir Energie, ich will wieder dahin kommen, ich will das nochmal erleben. Das ist eben, wenn ich davon erzähle, dann schwärme ich und das ist etwas Schönes und es ist nicht etwas, das man einfach so erlebt, da ist viel Arbeit dahinter.
Sehr, sehr viel Arbeit, ja.
Und damit quasi, ja, man fragt sich natürlich auch, ist jetzt das, weil es ist sehr viel Energie, die darin investiert, ist es das, was ich weitermachen will oder geht es jetzt in eine andere Richtung? Und da bin ich tatsächlich auch selber noch so ein bisschen in einer Phase, wo ich das herauszufinden suche. Und was mir aber wichtig ist, ich möchte allgemein diesen gesunden Lifestyle oder einfach dieses Positive, das teile ich sehr gerne nach außen. Und das gibt mir wiederum auch Kraft, dass ich das weiterziehe und weitermache. Deshalb finde ich auch die Show genial, weil es ist halt nicht so ganz typisch irgendwie, wo es nur um Show geht, sondern es ist etwas, was verschiedene Athleten aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Hobbys kommen alle zusammen und alle wollen ihr Potenzial abrufen, schlussendlich, im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt. Und das finde ich extrem schön. Und auch dieses eben, klar, was noch drumherum ist, einfach eine gute Atmosphäre, wir gegen den Parcours und so, oder?
Du bist ja mit 16 Jahren weg in die USA. Ich meine, in diesem Alter, die meisten wollen noch zu Hause sein und bei Family und vielleicht mal eine Woche Urlaub mit Freunden irgendwo. Warum war bei dir schon dieses Ding da, ja, ich gehe jetzt weg? Weil du bist ja in die USA, dann hast du da ganz viele Dinge gemacht. Du hast unfassbar viele Dinge umgesetzt und ich frage mich, was bringt einen 16-Jährigen dazu, von zu Hause wegzugehen und sagen, ich gehe jetzt in die USA?
Ich glaube, ich bin, kann man das sagen, süchtig nach Adventure oder irgendwie so.
Aber immer schon? Also schon als kleines Kind?
Für mich war immer, das, ich weiß nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich richtig doof. Ich wollte immer mehr als 0815 irgendwie. Ich wollte.
Das ist doch super.
Ja, aber es kann.
Die wenigsten machen es halt. Also,
ja, also, das ist das Ding. Ich auch da, oder? Ich habe mit vielen gesprochen, wow, cool und so, aber man macht es dann nicht. Und ich wollte es machen.
Und warum hast du es gemacht? Obwohl es andere nicht machen?
Weil ich einfach diesen Drang hatte, ich wollte nicht später mal sagen, hätte ich doch. Aha. Und das habe ich ziemlich früh, glaube ich, eben auch von dieser Sicherheit, die mir meine Eltern gegeben haben, da bin ich extrem dankbar dafür, weil ich selber, also ich war extrem unsicher. Und man muss sagen, man geht dann so in ein Gespräch und dann schauen die, ob man geeignet ist für so ein Auslandjahr in diesem Alter, weil es noch ziemlich früh ist. Und ich habe das erste Gespräch nicht bestanden.
Weil sie gesagt haben, du bist zu unsicher.
Sie haben gesagt, ich bin zu wenig offen für die Kultur, weil ich bin da hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte unbedingt surfen gehen, also ich muss irgendwo an den Strand kommen und eine Highschool in Kalifornien oder so mit den besten Cheerleader so gefühlt, oder?
Oh Mann, ja, Träume eines 16-Jährigen. Ja.
Genau, es war halt so ein, gerade irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich Highschool Musical gesehen oder ja, sowas, genau. Oder? Und man denkt, wow, ich will das erleben und wie gesagt, viele denken das, wenige machen es und dann bin ich da und die sagen mir, warte mal noch ein Jahr oder mal schauen, es ist noch nicht dein Zeitpunkt. Und dann gehe ich zurück und denke so, boah, das, entweder muss ich jetzt einen kompletten Switch machen und nochmal einen Anlauf machen und sagen, hey, okay, ich will dieses Jahr machen und ich glaube, da war dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, einfach mal offen zu sein und zu denken oder einfach positiv gestimmt sein auf das, was kommt und das Beste draus zu machen, das hilft einem so extrem in so vielen Situationen, weil es war dann so, dass ich nach Georgia kam. Das ist so ein richtiges Redneck-Country. Ja,
das ist nicht am Meer und nicht Surfen und nicht Kalifornien.
Genau, aber was gibt es dann Geileres, als das war eine riesen Highschool, die noch nie hatte die einen Austauschschüler.
Du warst der erste
Austauschschüler. Ich war der erste Austauschschüler da. Die kamen zu mir und haben Hey Swiss und dachten irgendwie die erste Woche Swiss ist mein Name oder was auch immer.
Du hast mich verarscht.
Also wirklich, das war extrem und da wurde Sport wurde da so groß geschrieben. Die haben da ging man mit dem Car, also mit dem Schulbus an die Games und alles. Und wäre ich irgendwann an einer Schule in Kalifornien gelandet, wo so viele Internationale vorhanden sind, wo einfach noch irgendein Sportverein ist und aber gleichzeitig auch noch das und das und das und alles so international orientiert sind, dass man das einfach schon kennt und es nichts Spezielles ist, hätte ich nie die gleiche Erfahrung gehabt. Aber weil ich dann da war, hatte ich erstens dieser ganze Hype um diesen Austauschschüler, der da neu war, und gleichzeitig halt ja, der Sport, wo ich richtig pushen konnte und einfach alle motiviert waren herum und alle extrem offen. Und man sagt ja oft, ja, eben die Amerikaner sind so oberflächlich, oder?
Also mir ist lieber jemand ist oberflächlich nett als tiefgründiges,
genau,
Arschloch.
Genau, also, was gibt es? Also ich habe auch da, was gibt es
Schöneres? Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute gut drauf sind, ja.
Du gehst in eine Highschool und da kommt jemand an dir vorbei und sagt, hey, du hast schöne Augen.
Ja, super, oder?
Oder? Du hast ein besseres Gefühl den ganzen Tag.
Genau.
Wenn du es hier machst, Die Leute denken, na, was sind du für einer? Oder?
Ja, der Spinn, das ist die schlechteste Anmache, die ich je gehört habe.
Aber direkt so. Und das war, ja, es war extrem bereichernd, das Jahr. Ich habe auch damit gute Freunde gehabt, die halt auch Ziele verfolgt haben. Ja. Der eine wurde NFL-Star.
Wow.
Also hatte irgendwie einen 60-Millionen-Vertrag dann 3 Jahre später. Und ich denke mir so, okay,
was?
Ich muss noch ein bisschen mehr machen.
Das ist echt, okay, das ist echt Geld, ja.
Also nee, es war einfach wie gesagt, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und
obwohl, und das ist wichtig, es war nicht das, was du wolltest. Du wolltest an den Strand, du hast die Cheerleader, du hast das Kelly und du landest in einem ganz anderen Nest.
Ja.
Aber okay, weil das ist, glaube ich, auch wichtig im Leben, dass wir, auch wenn wir nicht immer das bekommen, was wir wollen, es ist für immer für etwas gut.
Definitiv.
Und ich glaube, dass die meisten Leute, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, glauben, es ist vorbei. Sie sind gescheitert, es wird nur schlecht. Wie motivierst du dich eigentlich selbst? Weil du wirst ja auch nicht Tage haben, wo alles super rennt.
Definitiv.
Das heißt, wie machst du es, dass du trotzdem den Schritt nach dem anderen setzt? Mhm. Überhaupt allgemein in allem, was du tust?
Ich weiß jetzt aus persönlicher Erfahrung, dass ich mich besser fühle, wenn ich, also dieses Gefühl danach, wenn man das schon kennt, oder?
Mhm.
Ich sag mal, wenn man beginnt zu trainieren oder irgendwas allgemein macht, das Überwindung braucht, gibt es ja danach so ein Gefühl.
So ein geiles Gefühl danach.
So ein geiles Gefühl, ich hab's gemacht, ich hab's durchgezogen.
Ja.
Ich versuche mich einerseits an diesem Gefühl zu orientieren.
Ah, das ist klug.
Ja, so ein bisschen, hey, ich weiß.
Danach ist cool.
Ja. Gleichzeitig muss ich aber wahrscheinlich auch geschehen, dass irgendwo durch auch so eine Art Sucht ist, dass man halt tatsächlich auch, ich wäre vielleicht ohne Sport 2 Tage schlechter gelaunt oder so. Es ist schon manchmal auch vielleicht nicht ganz gesund.
Ja, aber da muss man ja mal erst hinkommen. Aber ganz am Anfang, wenn man beginnt, hat man das ja noch nicht.
Ich glaube, also die Motivation ist da wirklich besser zu werden in allem, was man macht, mehr herauszuholen.
Aber wenn du an einem Tag aufstehst und sagst, ich habe keine Lust, das ist, was sagst du zu dir oder welche Routine hast du, wo du sagst, egal, ich mach's trotzdem. Also so wie du sagst, es regnet und der Läufer sagt, ich gehe trotzdem laufen. Mhm. Wie schaut das bei dir aus, ganz genau?
Ich manchmal setze ich mich hin und ärgere mich dann über mich selber.
Also du lässt es raus, du lässt es zu, okay? Das ist eine.
Und gleichzeitig aber versuche ich auch irgendwie gerade mit dem Essen oder irgend sowas, mit so Sachen zu spielen, wo ich mir kleine Belohnungen dann oder vorstellen, eben einerseits dieses Gefühl danach oder dieses Gefühl danach, wenn ich dann irgendwie was Leckeres esse und mich einfach gut fühle. Deshalb oder einfach diese Negativität versuchen zu schauen, was irgendwie abzuwägen oder was ist jetzt Positives dabei, was ist Negatives, es regnet, scheiße, wenn ich jetzt rausgehe, dann muss ich die Schuhe noch waschen und es bin komplett verregnet, brauche wahrscheinlich mehr Zeit, wenn ich zurückkomme, kann ich einfach kurz gehen, alles diese Faktoren, aber dann kannst du auch sagen, okay, das sind die einen Faktoren, das andere ist, ich habe diese Ziele auch natürlich und da komme ich erst recht hin, wenn ich in diesem Regen mich selber sehe und ich kämpfe mich dadurch und genau das, sage ich, macht mich zu dem, was ich bin und sei, steh zu dem, okay, es ist scheiße, und trotzdem mache ich es. Das heißt, irgendwie nochmal eine Motivation für mich.
Das ist die Geschichte, die du dir selber über dich selber erzählst.
Ja.
Weil wenn es auch jetzt scheiße ist, ich mache es trotzdem
und
genau das macht mich aus.
Ja.
Das ist genau das Selbstgespräch, das man dann selber managen kann. Wie wichtig sind Mentoren? Ich habe von dir gelesen, über dich gelesen, dass du den Österreicher Manfred Hückel, ja, der war 20 Jahre bei Red Bull für das internationale Marketing zuständig und war einer der ersten 10 Mitarbeiter, glaube ich.
Ja, ganz früh, ja, war er dabei. Ja.
Das war einer deiner Mentoren, oder ja, immer noch. Wie wichtig sind Mentoren? Und wofür brauchen wir sie?
Ich glaube, in vielen Fällen hilft es einfach extrem, jemanden zu haben, der dir eine ganz fremde Perspektive noch gibt über dich selbst, mhm, um auch wieder mehr über dich selbst zu lernen. Und bei Manfred ist eine Rieseninspiration, der hat extrem viel erlebt, der spricht richtig mit Passion, wenn er, und du siehst einfach, das sind Leute, also er ist ein Mensch, der macht, der hat immer getan, was ihm Freude bereitet. Mhm. Und das inspiriert einen für mich unglaublich fest, an dem festzuhalten, selbst seinen Weg zu suchen und das Beste da herauszuholen. Und deshalb, wir haben zusammen auch meine Masterarbeit über Stärken mhm, geschrieben. Und da ist das beste Beispiel ist eigentlich so die Nachhilfe am, ich sag mal, 13, 14, 15-jähriger Joel ist vielleicht nicht so gut im Zeichnen oder mhm, Mathe oder was auch immer. Und oftmals gehen Eltern an ein Elterngespräch und dann heißt es, okay, ihr Junge oder ihr Mädchen ist mhm, da gut, da sehr gut, sie hat super Kommunikation, super sozial, einfach in vielen Dingen ist sie super. Und dann gibt es vielleicht einen Punkt, und sagen wir jetzt, nehmen wir das Beispiel vielleicht Mathe, und da, ja, da muss sie noch ein bisschen aufpassen, ja. Mhm. Die Eltern in unserer Kultur, die gehen nach Hause, Mathe,
oh ja, da müssen wir, Nachhilfestunden, ja,
Nachhilfestunden, ja, da muss man besser werden. Und was bringt uns das? Das ist eben dieses, da kannst du Durchschnitt werden. Vielleicht, mhm, vielleicht, wenn es...
Im besten Fall wirst du Durchschnitt.
Und diese Energie in das zu investieren, was du kannst und was du gut kannst und wo du exzellent werden kannst, das ist so eine Philosophie, die ich mit Manfred extrem stark teile und er auch verkörpert. Und das war einerseits natürlich sehr schön in dem Kurs mitzuerleben. Mhm. Und deshalb wusste ich auch, wow,
wenn ich einen Mentor... Kurs, ja. Du hast in St. Gallen an der Uni Student, er war Dozent.
Genau, ja.
So, und ja, okay, und so jetzt weiter. Und im Kurs habt ihr was?
Da ging es vor allem um Rhetorik, Überzeugung. Und das finde ich extrem spannendes Thema, oder? Mit zu überzeugen. Und bei mir, ich musste ihn dann überzeugen, dass er, obwohl er noch nie eine Masterarbeit unterstützte an der Uni St. Gallen, dass er mich dann unterstützt.
Wie hast du es geschafft? Also was machst du bei jemandem, der das normalerweise nicht tut?
Und
dem sein Job eigentlich ist, andere zu überzeugen. Wie bringt man jemanden dazu, dass diese Person einen unterstützt?
Ich glaube, ich war sehr hartnäckig. Ich habe daran festgehalten, dass ich halt genau ihn brauche und dass mir das extrem viel bedeutet. Ich habe natürlich meine Emotionen reingepackt und
also Emotionen.
Und ich bin authentisch geblieben.
Authentizität. Ja. Und wahrscheinlich immer freundlich, oder?
Ja, das.
Nein, ich habe in meinem Leben erlebt, also alles, was mich erfolgreich gemacht hat, war immer Hartnäckigkeit, aber immer mit der Prise Respekt und nett bleiben. Also niemals zynisch dann sagen, ja, jetzt habe ich schon 20 Mal gefragt, jetzt lass mich in Ruhe. Ja. Hartnäckigkeit heißt für dich was? Deine Definition von Hartnäckigkeit.
Meine Definition von
Hartnäckigkeit. Also wie lebst du hartnäckig? Also wenn du sagst, ich war hartnäckig, heißt das was?
Einerseits, ich gebe nicht auf. Also ich bleibe dran. Wenn er jetzt Nein sagt, dann ist das okay. Aber vielleicht gibt es ja in der Zukunft eine Möglichkeit.
Genauso denke ich auch.
Ja.
Ich denke mir, wer weiß.
Und dann ist es auch, eben wenn ich eine Absage halte, dann ist es vielleicht, glaube ich, in diesem Fall besser, das zu akzeptieren und zu sagen, hey, vielen Dank für das rasche Feedback oder was auch immer.
Sie immer freundlich
ich
bleiben.
Ich würde mich freuen, vielleicht in Zukunft oder was wieder von Ihnen zu hören. Ich glaube, das macht extrem viel aus. Und ich glaube aber auch, dass ich dann eben diesen Draht auch zu ihm aufgebaut habe, weil ich versucht habe, oder ich hoffe natürlich, dass ich meine, was kann ich so einem Typen geben? Der hat schon alles erreicht,
gefühlt, genau.
Oder? Der, und, Und was mache ich da als junger Student, der jetzt kommt und sagt, ja, hey, ich würde dich gerne als Dozent haben. Und es ging auch ganz klar darum, der hat viele andere Prioritäten. Mhm. Wie kann ich mich da irgendwo einbringen? Und
wie hast du es geschafft?
Und ist es fast schon frech, oder? Dass ja, ich mir total das frech
eigentlich. Ja. Aber eigentlich gut, weil es ist auch irgendwie total naiv, aber im positiven Sinn.
Ja.
Aber wie schafft man das, auf die Agenda von so einer Person zu kommen? Also warum glaubst du, hat er dir geholfen?
Ich glaube, er hat mir geholfen, weil nebst all dem, was wir machen und was wir täglich eben zu tun haben auf der To-Do-List und so, gibt es ja immer noch, glaube ich, diesen Gedanken, dass man auch, es ist unglaublich schön, wenn man andere weiterbringt, glaube ich. Und ich glaube, er hat gespürt, dass er tatsächlich mich weiterbringen könnte und mir helfen könnte. Und das habe ich auch versucht zu vermitteln, also dass er da eine sehr wichtige Rolle spielt in einem Leben eines jungen Studenten, okay, der nicht einfach eine normale Masterarbeit machen will, sondern der höhere Ziele anstrebt, der etwas machen will, das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für eine so typische Masterarbeit an einer Business-Universität. Mhm. Und ich glaube, da konnte ich ihn abholen, dass er gesagt hat, doch, ich glaube, es lohnt sich, diese Energie zu investieren, weil es braucht mich dafür und ich kann da einen Mehrwert generieren und werde vielleicht auch selber nochmal inspiriert oder habe diese junge Energie, die ich dann auch wieder bekomme und mir wieder hilft. Vielleicht.
Also an alle, die gerade zuhören, vergesst niemals, es ist nämlich wirklich so, dass es gibt nichts, was dich so glücklich macht, als wenn du jemand anderem hilfst. Deshalb sagt man ja auch, jemandem etwas zu schenken, macht auch psychologisch glücklicher, als ein Geschenk zu bekommen.
Ja.
Das ist verrückt. Und das Verrückte ist, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas Gutes für uns tun oder für wen anderen. Deshalb sieht man auch oft in Krisenzeiten, in der Sekunde, wenn du dich einsam fühlst und du hilfst anderen, deinem Nachbarn zum Beispiel, fühlst du dich so, als hätte jemand was für dich getan. Daran, und das ist nie falsch, jemanden daran zu erinnern, so, wenn du mir hilfst, geht's dir gut. So quasi. Ja. Folgendes, du hast ja einen Abschluss im Bereich Business. Mhm. Dein größter Erfolg aber jetzt war etwas, wo du deinen Geist und deinen Körper stark verbunden hast.
Ja.
Das heißt, was du aus meiner Sicht ansprichst, sind die beiden Sphären des Kopfes und des Körpers. Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Welt, wir haben diese Verbundenheit verloren. Mhm. Deine Leute sind entweder nur kopflastig oder anderen nur Körper. Mhm. Aber wir checken nicht, dass das zusammengehört. Wenn du jetzt diese beiden Welten dir ansiehst, die du ja vereinst, wäre dein Erfolg in dem, was du tust, möglich, wenn du dich zum Beispiel nur auf Körper konzentrierst, aber nicht auf Geist und umgekehrt? Also wie stark hängt dieses Unsichtbare, der Geist und das Ganze zusammen mit dem Körper?
Extrem stark. Also ich bin überzeugt, dass es unmöglich wäre für mich und ich glaube für sehr viele, dass es nur auf eine Seite sich zu fokussieren, dass das reicht für einen solchen Erfolg.
Aber warum glaubst du, haben sich so viele Menschen in der heutigen Welt verloren? Ich sehe nämlich auf Instagram welche, die sagen, pumpen und das ist das eine.
Ja.
Oder es gibt nur Mindset-Themen. Es gibt entweder nur Mindset-Postings, die Millionen Likes haben, oder es gibt nur Körper-Pump-Ding. Mhm. Und bei den Körperthemen, wenn es um Mindset geht, ist immer nur dieses, keine Ahnung, wenn es anfängt weh zu tun, beginnt zu zählen. Also diese warum glaubst du, haben wir Menschen teilweise verloren?
Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen oftmals schade ist mit dieser ganzen Spezialisierung. Ne? Man geht in eine Richtung und heute, du hast alles spezialisiert. Du hast überall einen Profi in einer Richtung. Du hast den perfekten IT-Guy oder für alles hast du eine spezifische Fachperson. Mhm. Und wir manchmal eben ist es dann ein Fluch, wenn du diese Vielseitigkeit ausleben möchtest. Und das ist nicht ganz einfach, wenn du jetzt nicht, sag ich mal, von Grund auf, man hat nicht diese, wenn ich von seit 3 oder so weiß, okay, ich werde Zahnarzt oder das ist meine Erfüllung, irgend sowas zu werden. Und dann hast du, dann hast du einen ganz kleinen Fokus und den verfolgst du. Aber ich glaube, ganz viele Leute suchen das ein Leben lang. Und bei mir ist es genauso. Ich muss mich immer wieder neu finden, orientieren. Ich mag auch gerne Musik zum Beispiel oder irgendwas. Und möchte dann wieder plötzlich da eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ich denke, dass es da oft sehr schwierig ist in einer Welt, die eben genau so fokussiert ist. Eben zum Beispiel, man denkt dann, ja, diese Fitnessleute, die wollen nur diesen Pump von mir und alles andere interessiert sowieso niemand. Und ich stecke mich jetzt in dieses, oder ich gehe jetzt nur noch diesen Weg. Und ich glaube, da geht sehr viel verloren. Da geht sehr viel verloren.
Wie hast du es geschafft, bei dir zu bleiben? Dich nicht zu verlieren, also in einem dieser Pole? Weil,
ja,
oder liegt das damit, oder hängt das damit zu tun, dass du sagst, in deiner Jugend warst du eben so vielseitig und du konntest dich nie auf etwas einlassen? Ja,
also eben, das ist heute noch, das ist sehr, sehr schwierig. Ich hätte sehr gerne teils oder damals gesagt, hey, ich gehe dieses Risiko ein und setze voll auf das. Aber das Problem wäre halt tatsächlich, dass es mich nicht gleich erfüllt hätte, weil ich damit klarkommen muss, dass ich da viele verschiedene Sachen ganz gerne mache. Und da glaube ich, dass sehr viele Leute da vielleicht auch manchmal nicht ganz ehrlich sind mit sich selbst. Was kann man noch aus sich herausholen? Und teils muss man halt auch wirklich offen sein. Das ist schwierig in einer Welt, wo Sicherheit eigentlich, gerade in unserer Kultur, sage ich mal, Sicherheit ist einfach für viele noch das Größte.
Obwohl es keine Sicherheit gibt, ne?
Ja.
Ist das verrückt,
so,
oder?
Das ist so,
also genau das Ding, das es am wenigsten gibt, außer in dir, also dir kannst du sicher sein, aber das, was es am wenigsten da draußen gibt, das wollen die Leute am meisten. Ja. Deshalb bekommen sie es auch nie. Also ist dir bewusst, dass du ein Vorbild bist? Also jetzt auch durch diese ganze Medienpräsenz für ganz viele Menschen ein Vorbild bist. Bist du dir dessen bewusst? Und wie gehst du mit der Verantwortung um? Ist dann die nächste Frage. Na, bist du dessen bewusst?
Ich bin mir dessen bewusst, ja, gerade auch für junge
Menschen. Ganz stark nämlich. Wie gehst du damit um? Weil du wirst jetzt immer bekannter und keine Ahnung, dann tust du vielleicht irgendetwas und alte Leute, wie geht das? Das darfst du nicht tun.
Also für mich ist das Wichtigste, dass ich bei mir selbst bleibe, dass ich nicht irgendwie versuche, mich zu verstellen. Es kann sein, dass eben schlussendlich oft mal, wenn man wie ich da gesagt habe, es klingt blöd, mehr will, kommt es nicht immer gut an. Viele andere, die das eben vielleicht nicht riskieren oder die das nicht versuchen wollen oder eben diese Sicherheit immer suchen, denken dann vielleicht, ja, was ist denn das für ein eingebildetes, ja.
Die Leute können unfassbar schlecht damit umgehen, wenn neben dir jemand steht, der sagt, ich bin nicht hier, um einfach jetzt dazustehen, ich will das Leben nutzen. Mhm. Leute haben echt ein Problem und ich habe gemerkt, es haben immer die ein Problem damit, die sich selber irgendwann aufgehört haben zuzutrauen.
Ja.
Ja. Wie willst du damit umgehen, wenn du vielleicht solchen Kritiken ausgeliefert bist oder solchen Themen?
Das ist nicht ganz einfach. Das ist definitiv nicht ganz einfach. Gerade weil ich eben auch eine sehr emotionale Seite habe, da ich das teils viel zu fest an mich ranlasse.
Ja. Nie die Kommentare lesen.
Ja, genau.
Sagst du gleich, nie die Kommentare lesen, Alter. Ja.
Aber nee, ich glaube tatsächlich eben, wenn zum Beispiel, ich spreche über das mit meinem Vater und es hat mich eine Nachricht, zum Beispiel nach einem Post auf Instagram, hat mich eine Nachricht erreicht, die, da ging es um eine junge Dame, die hatte, ihr Vater ist momentan in der Palliativklinik und es geht ihm sehr schlecht. Mhm. Und sie hat gesagt, dass ihr diese Dankbarkeit und dass ich so drüber reden konnte, hat ihr Mut gemacht. Mhm. Und für so etwas können 10, 20, 30 Leute können kommen und sagen, hey, was machst du da, wieso teilst du das? Ich hätte das nie geteilt, das ist der, weiß nicht was, oder du nutzt das Thema aus oder sowas, dann können Tausende kommen und einfach für diesen Menschen. Dieser eine Mensch, Mensch hat es sich gelohnt, so das zu machen. Und ich glaube, auch da, wenn du sagst Vorbild, wenn Leute dafür oder das sehen, dass sie Potenzial haben, dass sie, das muss nicht im Sport sein, das kann überall sein, oder das, wenn sie das finden oder etwas sehen, das sie sehr gerne machen und das vielleicht mit mehr Energie dafür verfolgen und vielleicht auch da mehr Herzblut investieren und sehen, wie sich das lohnt und diesen Circle erleben, dass man da besser werden kann und mehr sich herausholen kann, dann glaube ich, ist das etwas vom Schönsten für mich persönlich. Und deshalb ja, muss ich auch mit den anderen Kommentaren klarkommen irgendwie.
Was war der wichtigste Ratschlag deines Lebens, den du jemals gehört hast?
Der wichtigste Ratschlag?
Oder die größte Erkenntnis, die du hattest?
Also einerseits, klar, so ein bisschen dieses Motto, das ich verfolge, No No Limits, dass ich keine Grenzen kenne, dass ich mir nicht Grenzen setze. Ich habe gemerkt, dass wenn man sich Grenzen setzt, dass es eigentlich sehr schlecht ist. Man kann visualisieren, man kann mit eben dieser Verbindung von Körper und Geist kann man sehr, sehr viel erreichen. Und ich glaube, das war für mich diese Erkenntnis, dass es gerade auch bei Ninja Warrior, dass es nicht reicht, wenn ich nur auf die eine Seite höre, sondern dass ich da mehr dafür geben muss und mit dem Kopf beim Training dabei bin und mir ganz gezielt Gedanken mache beim Training, wie komme ich dahin, wo ich hin will. Einerseits das und andererseits aber auch die Lockerheit zu bewahren. Das ist extrem, extrem schwierig.
Here we go.
Die Lockerheit, dass du trotz dieser unglaublichen Anspannung, dieser Intensität beim Training und dass du immer irgendwie Zeit für ein bisschen Humor, dass du, und da habe ich das definitiv auch versucht, so gut es geht, das eben von meinem Vater, der irgendwie da am Sterbebett noch sagt, ich bin auch ein Ninja Warrior, und das ist einfach so, einfach diesen nicht alles zu fest verkrampft zu sehen. Das ist aber, das ist ganz schwierig, weil ich muss mich da auch selbst immer wieder dran erinnern, es gibt immer wieder neue Chancen und ich versuche das mir auch selbst immer wieder zu sagen, weil ich hatte schon viele Sachen, wo man denkt, wow, jetzt vielleicht klappt was und man ist ganz nah dran und dann kriegt man eine Nachricht, eine Absage, was auch immer und denkt, und dann darf man nicht zusammenfallen, sondern versuchen, das irgendwie in was Positives umzuwandeln.
Als dein Vater gesagt hat, ich bin ein Ninja Warrior, was hat er da gemeint mit Ninja Warrior?
Er hat gesagt, also was er eigentlich gemeint hat dabei, ist, dass für mich persönlich, dass er in mir weiterlebt. Also so sehe ich das, dass er da nochmal die Kraft genommen hatte, dass er aufgesessen ist und das rauslässt, obwohl er eigentlich davor gar nicht mehr gesprochen hatte. Also es klingt, man kann das nicht nachvollziehen, glaube ich. Das ist etwas, da war ich da, ich habe seine Hand gehalten, ich war die ganze Zeit da und dann kommt das und ich musste lachen mit Tränen in den Augen und es war in diesem Moment einfach für mich das größte Zeichen überhaupt, dass da mehr ist als was wir, ja, das sei noch viel mehr Geist und alles, dieser Wille, was der erreichen kann und ich glaube, dass für mich war das Zeichen, dass er in mir weiterlebt und dass ich diese Kraft, diese Zuversicht, die er in mir, die er immer hatte, dass ich die übernehmen kann. Und so wie er mich immer wieder ermutigt hat und positiv inspiriert hat, das würde ich sehr gerne auch anderen Menschen weitergeben können. Ja.
Ich danke dir vielmals.
Ich danke dir.
Danke.
Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die zukunftsfit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community, am besten gleich anmelden.